Willkommen zu Feusi Federal. Das ist der Tag direkt aus dem Bundeshaus zu euch heim mit interessanten Gästen. Heute mit der Petra Gössi. Sie ist Ständerätin von der FDP für den Kanton Schweiz. Hoi Petra, und ich habe aus meinem Keller einen Schweizer Wein mitgenommen, aus der Ausserschweiz. Irslinger.
Der Irslinger, super. Sali Dominik, freut mich sehr. Danke vielmals für die Einladung. Und wenn wir gerade noch mit so einem feinen Schweizer Wein anstoßen dürfen, umso schöner.
Gell, zum Wohl.
zum Wohl.
Sauvignon Blanc vom Zürichsee. Ganz fein. Jawohl. Gut, heute, wir strahlen die Sendung aus am Montag, 2. März. Der Bundespräsident Guy Parmelin hat als Bundespräsident auf Brüssel reisen und hat müssen die Verträge unterschreiben, wo es ganz verschiedene Namen gibt. Das werden wir dann vielleicht noch drauf kommen. Du bist in der Staatspolitischen Kommission, bist Vizepräsidentin von der Außenpolitischen Kommission. Wir müssen über das reden, oder? Auch wenn das noch es Weile geht, bis es zu euch ins Parlament kommt. Aber die Leute wollen, glaube ich, zuerst wissen, wie geht es jetzt weiter. Also jetzt war der Herr Parmelin dort und dann wird der Bundesrat, glaube ich, noch einen Beschluss fassen und euch das schicken. Und dann, was macht ihr mit dem Paket?
Also es ist natürlich selbstverständlich, dass wir bei dir über das reden. Aber jetzt, also, wie geht es weiter? Es gibt noch eine Botschaft zu dem Ganzen, weil das ist ja... Das haben wir alles nochmal angeschaut, man hat das in die Vernehmlassung gegeben, das ist alles jetzt nochmal ausgewertet worden. Und gleichzeitig fangen dann die unterschiedlichen Kommissionen an, zuerst mal Anhörungen durchzuführen. Also wir werden Experten befragen, die die verschiedensten Ansichten haben, wo wir wirklich auch alle Fragen stellen können. Zum Teil haben Kommissionen entschieden, dass man das öffentlich macht. Also das heisst, dort kann dann auch das Publikum zuschauen. Und dann fährt man in den Kommissionen an, die verschiedenen Teile zu debattieren. Im Ständerat macht man es so, dass man einzelne Aspekte in verschiedene Kommissionen hineingeht. Also das heisst, das Grundpaket, das Stabilisierungspaket kommt in die APK.
Und dann aber Außenpolitische Kommission.
Das ist die Außenpolitische Kommission, ja. Aber jetzt zum Beispiel der Teil, der vor allem Stromabkommen betrifft, der geht entsprechend in die Kommission, die auch im Energiebereich am meisten Wissen hat.
Und in die Staatspolitische Kommission, die sehr schnell nach der Session wird tagen, dort kommt die Frage, obligatorisches Referendum oder fakultatives Referendum. Dort haben die Nebelspalten bereits berichtet. Es gibt dort ein öffentliches Hearing. Ja, das wird interessant, weil da gehen die Meinungen wahnsinnig auseinander. Was erwartest du von so einem öffentlichen Hearing? Oder überhaupt von den Experten, die dort kommen?
Ja, dass man die unterschiedlichen Ansichten hört. Also, weil man hat ja jetzt schon verschiedene Stellungnahmen von Professoren können lesen.
Genau.
Solche, die sagen, nein, das obligatorische Referendum ist fair in jeglicher Realität, oder? Die Verträge haben keinen Verfassungsrang. Andere, die klar sagen, doch, die Verfassung ist unmittelbar tangiert. Wieder andere, die sagen, es ist vor allem ein politischer Entscheid, weil es geht, die Verträge gehen sehr weit, wenn man sie dann tatsächlich umsetzen. Und das muss man ein bisschen rausgespüren, weil es ist nachher, der Entscheid von der Kommission, ist man dann für das obligatorische Referendum oder einfach für das doppelte Mehr oder nicht. Und da ist wichtig, dass man eben auch die verschiedenen Meinungen nicht nur aus der Presse hört, sondern auch irgendwo kann nachfragen kann, damit man auch die Finessen dazwischen und die Töne dazwischen kann hören und auch dann kann entsprechend bewerten.
Da sind wir gespannt. Wir berichten sicher darüber, weil es ja ein öffentliches Hearing ist. Aber wie ist das für dich? Wie beurteilst du? Ich meine, du hast dich schon mal müssen entscheiden. Als Delegierte bei der FDP-Delegiertenversammlung musst du sagen, sind wir entweder dafür oder dagegen. Hat sich, ja, wie sieht es für dich?
Also ich habe mich dort für das Optimier ausgesprochen. Ich bin auch für als offizielle Vertreterin von dieser Position. Und für mich ist eben auch, oder einerseits, man hat den politischen Aspekt, was aber für mich da noch wichtiger ist, ist, man hat schon auch den Aspekt, dass die Verträge sehr weitgehend sind. Also es gibt auch meines Erachtens Änderungen im Gesetzgebungsprozess bei der Integration oder bei dieser dynamischen Rechtsübernahme. Vielleicht können wir später noch darauf sprechen. Aber das ist sehr weit. Gleichzeitig haben wir in der Verfassung auch geregelt, dass das Parlament für Gesetzgebung zuständig ist. Ich glaube, da kommt es zu Verschiebungen, selbst wenn man natürlich noch dann auch das Referendum ergreifen. Aber das ist meines Erachtens sehr eine weitgehende Änderung, wo ich finde, das ist ein wichtiger Punkt. Der zweite Aspekt ist auch ein weiterer rechtlicher Punkt. Ist, oder, wir haben die Masseneinwanderungsinitiative gehabt, ist angenommen worden. Das haben wir, den Verfassungsartikel gibt es, im Artikel 121a von der Bundesverfassung. Und wenn wir jetzt gleichzeitig Personenfreizügigkeit nochmal darüber abstimmen, ist das eine Abstimmung, die später kommt. Und gleichzeitig steht in der Bundesverfassung aber schon drin, wie man eigentlich mit den Zuwanderung muss umgehen muss, dass man die eigenständig muss können steuern muss. Und ich finde, dort gibt es auch einen Widerspruch zu der Verfassung. Also darum, für mich hat die Abstimmung einerseits verfassungsmässigen Charakter, sie geht auch sehr weit. Und das Zweite ist auch, ich weiss, das Argument ist nicht so beliebt, aber es geht politisch sehr weit. Oder? Das ist eine der wichtigsten Abstimmungen, greift in ganz viele Bereiche ein. Und da finde ich es wirklich nichts wie recht, wenn man eben auch das Gewicht der kleinen Kantone, von der ländlichen Kantone entsprechend werten, aus politischen Gründen. Und das ist für mich völlig klar, ich bin Standesvertretung vom Kanton Schweiz, das ist völlig klar, dass ich mich da auch für die Stimme vom Kanton Schweiz einsetze.
Jetzt sagt die andere Seite, ja, das ist fies, oder? Weil dann, man nimmt immer das Beispiel Appenzell-Innerrhoden, oder? Weil die dann 18 Mal mehr sagen haben als Zürcher oder so. Bei Schweiz wird es wahrscheinlich ein bisschen weniger extrem sein, aber das Argument hörst du vermutlich auch, oder dem von der anderen Seite. Was sagst denn du, warum die Schweizer mehr sollen sagen haben?
Also ich arbeite auch in Zürich, ich habe das jetzt natürlich schon x-mal gehört. Okay. Kann ja nicht sein, dass ihr Schweizer uns dann überstimmen wollt. Aber da ist völlig klar, ohne Stop tut die Meer, also ohne Strandesmeer, das man in der Bundesverfassung hat festgeschrieben, gäbe es unseren Bundesstaat nicht, gäbe es die Bundesverfassung von 1848 nicht. Das hat man bewusst so gemacht. Und ich meine, das doppelte Meer kann ja immer auf beide Seiten kippen. Es kann von Vorteil sein, es kann von Nachteil sein, je nachdem, welche Position man gerade vertritt. Und da jetzt immer das in Frage stellen, das finde ich zweifelhaft, weil es gibt auch ganz viele kleine Kantone, die auch schon viel zur Solidarität innerhalb der Schweiz beitragen. Und dann finde ich selber
das... Die Schweiz zum Beispiel im Finanzausgleich.
Genau, als ein Beispiel. Ja. Und da muss man natürlich schon auch verstehen, dass das die Schweizer interessiert und dass das eben auch wichtig ist und dass es sonst eben auch wieder Impact geben auf andere Geschäfte. Also, es gibt ja übrigens auch die Meinung, die dann sagt, ja, aber angenommen, das Volksmeer würde Ja sagen zu den bilateralen drei und das Standesmeer würde Nein sagen, wenn man das doppelte Meer verlangen würde, dann wäre das Ende des doppelten Meer in der Schweiz. Oder? Und da muss ich einfach sagen, gut, da muss man dann natürlich auch politisch genug standhaft sein, um dann auch solche Diskussionen zu vertragen. Die haben wir auch schon gehabt, oder? Dass das Land die Städte überstimmt. Und da, da finde ich, man hat die Bundesverfassung so gemacht. Ohne dem Ausgleich, den man damals eingeführt hat, gäbe es den Bundesstaat nicht. Dessen muss man sich einfach bewusst sein. Und darum soll man auch an dem festhalten und darum soll man auch den ländlichen Kantonen das Gewicht zugestehen.
Ja, ich habe persönlich auch ein bisschen Mühe, oder wenn man sagt, ganz offen, Ignacio Cassis hat das von den Medien gesagt, ja, es seien schon auch taktische Überlegungen gewesen, dass man der Bundesrat gegen das doppelte Meer ist. Und das finde ich, aber wir haben eine politische Kultur, die vielleicht auch ein bisschen grosszügig ist und sagt, okay, bei so einem wichtigen Entscheid, der kann auch nicht einfach mit irgendwie 50%, gefällt werden, sondern da braucht es schon ein bisschen eine klare Mehrheit, weil sonst ist das Land auch gespalten. Das könnte auch das Ende sein vom Land, also ein bisschen, oder von einer politischen Kultur und vom Zusammenhalt in dem Land, oder wenn man es zu strapaziert, die taktischen Überlegungen.
Ja, und den Hinweis finde ich schon auch wichtig. Das doppelte Mehr kann man auch erreichen, man braucht einfach eine höhere Zustimmung zu den Verträgen.
Rund 55, sagt man so über den Daumen.
Ja, genau, es ist genau. Ist ungefähr bei dieser Zahl. Und dann muss man einfach auch genug überzeugt sein von den Verträgen, weil Bestand und wirklich Rückhalt in der Bevölkerung haben es dann, wenn es das doppelte Meer passiert haben. Oder angenommen, wie du gesagt hast, man hat irgendwie 51% Zustimmung. Das ist dann schon auch nicht sehr strapazierbar, weil kaum gibt es da wieder irgendwo Spannung oder Streit, wird das einfach immer wieder aufkommen. Oder? Und darum finde ich schon nur aus dem Grund sinnvoll, dass man da wirklich probiert, die Leute zu überzeugen, wenn man das will, oder? Dass das inhaltlich berechtigt ist, dass das ein guter Weg ist, der bilaterale Weg. Und dann muss man halt auch probieren, entsprechend die Zustimmung zu erreichen.
Der Bundesrat und das Bundesamt für Justiz sagen, ja, das Parlament habe in den letzten 25 Jahren mehrfach ein obligatorisches Staatsvertragsreferendum abgelehnt, zuletzt 2021. Und darum ging es gar nicht, um das jetzt sozusagen wieder zu machen.
Ja, aber das ist ja nicht es hat ein Postulat gegeben, das Andrea Caroni mal verlangt hat. Und dort ist aber nicht darum gegangen, macht man jetzt doppelte Meer bei den Bilateralen, sondern es war eine allgemeine Frage bei völkerrechtlichen Verträgen oder entsprechend bei, einfach allgemein gelagert. Ich muss es vielleicht vereinfacht so sagen.
Ja, bei allen Staatsverträgen so.
Ja, genau, Staatsverträge, ja. Vielen Dank. Und das ist nicht die konkrete Frage, wie wollen wir jetzt da vorgehen. Und ich finde, das politische Zugeständnis, dass man das diskutieren soll, dass man das auch im Parlament diskutieren und natürlich dann entscheidet die Mehrheit im Parlament, das ist wichtig. Und dann gibt es aber einen anderen Punkt. Es gibt noch Kompass-Initiativen, die dann gleichzeitig auch noch verlangt, dass, wenn die Sätze durchkommen, über die müssen wir abstimmen, die ist eingereicht worden, dass man die bilateralen drei im doppelten Meer unterlegt.
Genau.
Und es wäre zum Beispiel auch eine politische Diskussion, dass man sagt, man will zuerst über Kompass-Initiativen abstimmen, weil dann weiss man auch, ob die Bevölkerung das will oder nicht. Mhm. Und wenn man sieht, die fliegt haushoch runter, dann kann man auch davon ausgehen, dass sie die bilateralen drei nicht im doppelten Meer unterstellen. Oder auch das wäre ein möglicher Weg, wo sich das Parlament könnte überlegen könnte, ob man das einschlagen soll.
Ich glaube, in der ersten Woche geht es ja im Ständerat um das, um einen Vorstoss, der genau das will, weil rein von der... Natürlich ist sie später, es ist ein bisschen zu spät eingereicht worden, aber rein so vom Ablauf wäre das an sich gescheiter, man würde das vorziehen.
Ja, weil, oh, das ist auch, weil man sowieso muss darüber abstimmen muss. Wenn man dann zuerst tut, über die bilateralen drei, zum Beispiel nur unter dem einfachen Meer abstimmen und nachher kommt bei dieser Initiative raus, man hat das doppelte Meer wollen, aber als Parlament das nicht wollen, haben wir das nicht können machen, dann wird es natürlich auch schwierig.
Immer ein Durcheinander.
Also, genau, dann ein sehr grosses Durcheinander.
Ja, und jetzt zu dem Vertrag selber, da nimmt mich schon ein Wunder, weißt, eben, es gibt ja noch ganz viele Aspekte und so. Ich will da nicht in die Details gehen. Aber wie tust du wirklich eine Art den wirtschaftlichen Nutzen, den viele betonen, und den politischen Preis, den andere betonen? Ich gebe es zu, ich auch. Bin wieder offen. Nein, aber wie tust du es beurteilen? Meine, die innenpolitische Umsetzung ist noch nicht klar, aber Verträge sind klar. An denen kann man nichts ändern.
Ja. Also entscheidend wird schon auch noch sein, wie sieht denn die innenpolitische Umsetzung konkret aus? Es gibt dort jetzt auch noch bei den flankierenden Massnahmen zum Beispiel eine Massnahme, die sehr umstritten ist. Aber das, da kann sich dann das Parlament noch darüber unterhalten. Was mir persönlich wichtig ist, ist, wir sind in einer geopolitischen Situation, wo schwierig ist für die Schweiz. Oder? Wir haben die Zolldiskussion mit Amerika, die nicht einfach weggehen wird. Wir haben Freihandelsabkommen, die nicht mehr so leicht zu erreichen sind. Jetzt haben wir gerade jetzt gehört, oder Mercosur, wo eines der nächsten ist.
Malaysia und so, ja.
Genau. Also Mercosur als ein Beispiel. Die Linken werden das angreifen, weil zu wenig nachhaltig. Denn die Bauern haben jetzt schon bekannt gegeben, dass sie das werden angreifen werden, wenn sie nicht jährlich 350 Millionen überkommen. Mhm. Das hängt auch noch mit dem Entlastungspaket zusammen. Aber da sieht man einfach auch den Freihandel, kommt man nicht mehr einfach so sicher und so einfach rüber, wie das auch schon war. Und darum ist es mir wichtig in der jetzigen Situation, dass sich die Schweiz mit Blick auf das Wohl der Schweiz möglichst den Handlungsspielraum offen behaltet. Und darum finde ich, es ist extrem wichtig, dass wir gute Verhältnisse zu unseren unmittelbaren Nachbarn haben. Wirtschaftlich sind für mich darum die bilateralen drei ein guter Weg. Aber das muss man schon sehen, oder? Gerade das, was du gesagt hast, staatspolitisch, die Abstimmungsmöglichkeiten, das sind natürlich Eingriffe. Dann auch mit Blick auf Personenfreizügigkeit, wo man es bis jetzt unterlassen hat, genug in unsere Infrastruktur zu investieren, dass man mit dem Bevölkerungswachstum auch mitkommt. Das würde aber übrigens, glaube ich, nicht einfacher werden, wenn wir Personenfreizügigkeit nicht mehr haben. Das kann ich nachher auch noch begründen. Aber oder darum finde ich finde es einfach wichtig, wir sind in so einer schwierigen Situation und mein Grundsatz ist halt immer, ich schaue, dass ich bei meinen Entscheidungen nach dem Entscheid eigentlich mehr Möglichkeiten habe, wie dass ich die Türen zuschlage. Und meine Befürchtung ist einfach, wenn man jetzt da den Stecker zieht und Nein sagt, dass dann die Situation, sie wird einfach nicht so bleiben, wie sie jetzt ist. Oder es gibt ja viele, die der Auffassung sind, ja, wir haben ja die Bilateralen, sind oder nicht unmittelbar gefährdet. Aber da, glaube ich, zeigt sich jetzt schon auch rein aufgrund des Verhaltens der EU mit, oder? Man diskutiert auf Ernst darüber, soll man die Unternehmung in der EU selber bevorzugen. Die Italien hat jetzt schon mal ihren Raum gestellt, ist jetzt zwar wieder davon weggekommen, aber dass man dann eben steuerliche Erleichterungen gibt. Die Diskussionen die werden weitergehen. Und die sind für uns einfach sehr gefährlich. Und wir müssen einfach uns gut überlegen, wie wir uns in dem Umfeld, wo wir dann auch gerade noch einen Krieg unmittelbar auf europäischem Boden haben, wie wollen wir uns da tatsächlich positionieren.
Du hast vorhin von Verschiebungen geredet, die es gibt. Was hast du damit im Rahmen der Rechtsübernahme und so? Vom Parlament zu wem?
Oder mit mit der dynamischen Weiterentwicklung von diesen einzelnen Abkommen. Also es geht nicht um das gesamte Recht, sondern es geht um die einzelnen Abkommen, die definiert sind. Es sind 6 Abkommen, wo man dann die dynamische Rechtsübernahme hätte. Und das würde heissen, dass wir dann, dass unsere Leute, also Leute aus der Verwaltung, können in Brüssel schauen, ist das etwas, was man direkt übernehmen will? Ist das etwas, was für die Schweiz kritisch ist? Und dann müsste man dann aber auch schnell, für unsere Verhältnisse schnell reagieren. Und das ist natürlich etwas, wo ich als Parlamentarier finde, das ist eine Machtverschiebung weg vom Parlament.
Zu?
Hin zu der Verwaltung, genau. Oder, wo dann den Entscheid fällen kann, wo wir uns dann darauf verlassen können. Und ich habe mich, oder man hat etwas, ein ähnlicher, also es ist nicht ein ähnlicher Mechanismus, aber die Diskussion über die Macht der Verwaltung haben wir immer auch bei den Verordnungen. Mhm. Und ich habe mich dort auch schon für das Verordnungsveto ausgesprochen, dass das Parlament soll haben, das ist nicht mehrheitsfähig.
Natürlich seit einem Vierteljahrhundert hat man über das.
Genau. Und darum, ich finde natürlich als Parlamentarierin, die Verwaltung ist aufgrund vom Wissen, was sie hat, eh schon mächtig. Und kommt eine Verschiebung hin zu der Verwaltung. Mhm. Das ist nicht ein allgemeines Misstrauensvotum, aber dessen muss man sich bewusst sein. Und das ist natürlich für mich ein schwieriger Schritt. Mhm.
Du hast vorhin gesagt, wichtig ist für dich, dass die Türen offen bleiben, oder? Ja. Aber wenn wir dann das Recht übernehmen von der EU, bist du sicher, dass wirklich viele Türen offen bleiben? Ich zweifle ein bisschen an dem, weil wir uns einen Block auf dieser Welt tun wir uns anlehnen, mindestens, oder?
Nein, also es ist nicht so, dass das jetzt einfach alles neu wird. Der Mechanismus dahinter ist neu. Mhm. Aber was wir vorher gemacht haben, ist die autonome Rechtsübernahme. Oder? Man hat vorher schon müssen, sogar auch wollen, Regelungen aus der EU, die wir haben, unmittelbar übernehmen. Das typische Beispiel ist der Lebensmittelbereich, wo wir viel exportieren, wo wir auch viel importieren. Da geht es um Lebensmittelsicherheit. Und dort ist völlig selbstverständlich, dass wir die gleichen Regelungen haben, wie das auch die EU hat. Weil sonst können wir es vergessen, dass wir noch irgendetwas exportieren können. Wir können es dann aber auch nicht mehr importieren. Wir haben dann auch die Lebensmittelsicherheit nicht mehr. Übrigens auch etwas, was uns helfen kann, wenn man zum Beispiel Vorfälle hat, dass man sieht, dass irgendein Produkt nicht mehr den Sicherheitsstandards entspricht, weil irgendein Unfall passiert ist. Also jetzt haben wir gerade die Diskussion gehabt mit der Babynahrung, wo chinesische Elemente drin sind. Und das ist dann schon etwas, was uns auch und auch dem Konsumenten helfen kann, weil es eben auch zur Sicherheit führt. Mhm. Also es ist schon nicht einfach alles des Teufels. Und gleichzeitig muss man auch wissen, dass man im Export jeden zweiten Franken in der EU verdienen. Also das muss man sich vorstellen.
Von der Industrie.
Oder? Ja. Von der Industrie, klar, ja. Weil natürlich vor allem der Industriebereich betroffen ist über das MRA. Und dann haben wir die weiteren grossen Wirtschaftsräume, wie China, USA, Indien. Also China und USA machen dann noch einen weiteren Viertel aus und dann alle anderen nochmal ein Viertel. Mhm. Also und darum ist es eben auch illusorisch zu glauben, dass man mit möglichst vielen Freihandelsabkommen das einfach so könnte abfedern. Mhm. Weil einfach die Zahlen zeigen, dass das so nicht möglich ist. Und dann erinnere ich nochmal daran, es wird immer schwieriger, ein Freihandelsabkommen überhaupt können, im Inland zu bekommen. Also SECO macht eine hervorragende Arbeit. Wir haben jetzt viele Freihandelsabkommen können diskutieren. Die Frage ist, gehen die Zeitfenster nicht eher zu? Das wird die Zukunft weisen. Aber im Inland wird der Preis für ein Freihandelsabkommen immer teurer.
Ich habe wahnsinnig Mühe zu beurteilen, weißt, wie hoch insbesondere auch der Preis ist von dieser EU-Regulierung. Weil die einen sagen, das ist ganz wenig. Es sind irgendwie 70 Rechtsakte. Es gibt der Simon Michel, FDP-Nationalrat, hebt in der Regel einen Ordner auf, der nur halb voll ist und sagt, es ist nur so viel. Und bei den anderen sind es wahlweise zwischen 2'000 und 20'000 Seiten, die man übernehmen muss. Und wenn ich die Verträge selber lese, dann sehe ich schon, ja, der Geltungsbereich ist immer relativ offen formuliert. Ich möchte gerne wissen, was uns blüht. Und ich komme nicht an den Punkt, wo ich das weiss.
Ja, da kann ich dir leider auch keine anderen Zahlen liefern. Also die Zahlen, die ich kenne, sind die 75 Rechtsakte. Das ergibt sich daraus heraus, vielleicht auch nochmal für Zuhörerinnen und Zuhörer, oder? Weil eben nur einzelne Abkommen dem unterliegen. Oder? Das ist auch nicht unser ganzes Rechtssystem, das sich dann auf einen Stuhl anpassen. Und es ist auch dort nicht alles, was dann sich einfach anpassen muss. Zum Beispiel im Lebensmittelbereich, etwas, was man einmal diskutiert hat, ist, dass es dann Kontrollen gibt bei den Bauernhöfen. Mhm. Und dort ist aber nicht so, dort wird nur der Vollzug, kann man kontrollieren, und es kann dann sein, dass ein europäischer Beamter mit den Schweizer Beamten mitgeht zur Kontrolle des Vollzugs. Das ist aber nicht die Kontrolle des Unternehmens. Und jetzt haben wir aber auch andere Länder, die sogar weitergehen. Zum Beispiel Amerika ist so ein Land, das dann wirklich auch geht, das Unternehmen kontrollieren. Also man darf einfach nicht ja, so
aber nur, tun, wenn, als... nur wenn sie in die USA exportiert.
Ja, natürlich. Oder? Aber das ist natürlich, das ist bei der EU genau das Gleiche.
Nein, dort haben wir noch das ganze Lebensmittelrecht unterstellt. Und
nein, es trifft nachher einfach die Lebensmittelunternehmungen. Aber es trifft nicht einen, wo, weil man das einfach bei der Landwirtschaft diskutiert hat. Oder jemand, wenn der jemand noch selber Hofklasse macht, der ist nicht davon betroffen.
Und wenn Mal, dann muss das auch einhalten.
Nein, er ist nicht davon betroffen. Oder das sind aber genau das sind dann die. Das sind jetzt zum Beispiel Punkte, die man noch müssen, heftig diskutieren müssen, wo man dann eben auch kann. Also mein Standpunkt gemäss meinem Wissen ist, sie sind nicht davon betroffen. Ich weiss, es gibt andere Meinungen. Und das ist jetzt zum Beispiel genau, dem wird man müssen und auch können bei diesen Anhörungen auf den Punkt gehen. Und das wird man auch müssen, weil die Fragen, die stellen sich dann natürlich.
Noch letzte Frage wegen der innenpolitischen Umsetzung. Also das ist auch selber angesprochen, Lohnschutz, flankierende Massnahmen. Da hat man 13 Massnahmen, hat man sozusagen wie zugestanden und wir streiten nur noch über die 14. Ich finde eigentlich die 13 vorher auch schon, die ändern auch schon den liberalen Arbeitsmarkt, aber Rhythm. Die 14. Massnahme, besonderer Kündigungsschutz für Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, was meinst du da und würde das deine Beurteilung vom Ganzen würde das ändern?
Also ich bin natürlich per se grundsätzlich gegen flankierende Massnahmen, aber die haben wir eingeführt mit der Personenfreizügigkeit, das ist auch das Zugeständnis, an dem gibt es grundsätzlich nichts zu rütteln, aber da finde ich jetzt schon auch, es sind Sozialpartner, die das diskutieren. Ich finde es das richtig, dass das Sozialpartner diskutieren. Was ich jetzt einfach ein bisschen sonderbar finde, ist, dass wir bei dieser 14. Massnahme, da haben wir ja jetzt so einen halbwegs Kompromiss gefunden, ob der denn tatsächlich Bestand hat. Also gerade der Gewerbeverband hat sich ja jetzt schon mal dagegen ausgesprochen. Bei den Arbeitnehmern bin ich nicht so sicher. Also, und da finde ich aber, Zuerst mal ist die Sache der Sozialpartner. Weil sonst, wenn Sozialpartner die Fähigkeit nicht mehr haben, dann überleben sie sich irgendwann. Oder? Also, und sie sitzen dann gemeinsam im Boot. Also die bedingen sich auch gegenseitig. Die eine ohne die andere wird es nicht geben. Es ist keine Sozialpartnerschaft mehr. Und darum erwarte ich dort schon, dass man entweder man findet sich und kann das auch so kommunizieren, oder sonst wird es auch im Parlament einen schweren Stand haben. Und dann wird man dann sehen, was dabei rauskommt. Und darum ist für mich jetzt die Frage, machst du jetzt Zustimmung von dem abhängig oder nicht? Ich meine, grundsätzlich wird mir das sehr schwer fallen, weil es ist natürlich ein Eingriff in den liberalen Arbeitsmarkt. Aber da werden wir erst wissen, weil das eben die inländische Umsetzung ist. Wie sieht das konkret aus, wenn es in der Debatte durch ist? Oder es könnte auch sein, dass wir zuerst in der WAK S debattiert. Es kann sein, dass ein Streichungsantrag kommt bei dieser Massnahme 14. Dann werden wir dann sehen, wo kommt denn die Mehrheit zu liegen. Und dann geht die Debatte weiter.
Jetzt müssen wir noch über zwei andere Sachen reden. Zuerst über 10 Millionen Schweiz-Initiative, die bereits im Juni zur Abstimmung kommt, die natürlich ein bisschen verhängt ist. Also es geht dort ja vor allem um Personenfreizügigkeit. Du hast das auch schon angesprochen. Die Initiative will, dass der Bundesrat muss bei 9,5 Millionen Bevölkerung Massnahmen ausarbeiten, dann euch schicken, ihr müsst die beschliessen, damit die Schweiz vor 2050 nicht mehr als 10 Millionen Bevölkerung hat. Du lehnst die ab, die Debatte war bereits. Aber verstehst du nicht, warum viele Leute in diesem Land ein Problem haben mit 80'000 Nettozuwanderung mehr oder weniger jedes Jahr?
Doch, ich verstehe es sehr. Ich persönlich gehe auch davon aus, dass die Initiative, Stand aktuell zumindest, eine grosse Chance hat, angenommen zu werden in der Abstimmung, die im Juni stattfindet. Und darum habe ich auch probiert, einen Gegenvorschlag zu machen. Weil ich finde, die Initianten haben einen wichtigen Punkt. Oder? Wir haben eine grosse Zuwanderung. Ich spüre den Druck in der Bevölkerung. Auch Diskussionen über die Infrastruktur. Mag es mag nicht nachher. Es wird zu wenig investiert. Aber wenn wir dann mal investieren wollen, das haben wir gesehen beim Autobahnausbau, kommt es in der Bevölkerung trotzdem nicht durch. Und das sind schwierige Fragestellungen. Und das heisst, der Druck ist da.
Darum was hättest du denn wollen?
Ich hätte eben wollen, also ich habe mich dann trotzdem, ich muss vielleicht so sagen, ich habe mich trotzdem gegen die Initiativen ausgesprochen, weil sie eben die für mich eine merkwürdige Grenze in die Verfassung hineinschreibt, mal die 9,5 Millionen, dann muss der Bundesrat agieren, das ist aber noch okay. Und auch das Parlament muss dann agieren. Und dann aber bei 10 Millionen, 10 Millionen ist einfach fertig und dann muss man unzählige Verträge künden, was ich per se mal als schwierig erachte. Und das ist, oder was macht man denn mit dem 10 Millionen und Erste? Ist dann einfach ist dann die Grenze dicht? Oder also wie soll denn das
genau aussehen? Nein, wir haben ja immer Leute, die auswandern. Also, wir haben ja immer, also, das heisst, es können nicht mehr einwandern als auswandern.
Ja gut, aber oder, dann also bist du
nicht,
natürlich...
Die Grenze ist nicht dicht.
Ja, gut, das sagst jetzt du. Aber die Frage ist dann, wie setzt man denn die Initiative tatsächlich um? Und das ist einfach per se mal noch nicht geklärt. Mhm. Und mein Vorschlag war darum, dass man, wenn das Bevölkerungswachstum von der ständigen Wohnbevölkerung, also ich habe genau die gleiche Begrifflichkeit übernommen, wie das in der Initiative drin steht, dreimal hintereinander mehr wie 0,8% wächst. Mhm. Und das ist, wenn man von einer ständigen Wohnbevölkerung als einfache Rechnung von 9 Millionen ausgeht, wäre das bei einem Wachstum von 72'000. Mhm. Das hätten wir jetzt die letzten Jahre problemlos erreicht. Mhm. Also das heisst, dann hätte ich wiederum Parlament und Bundesrat anfangen agieren. Also das heisst, man hätte früher müssen anfangen agieren.
Vermutlich, genau.
Vermutlich, ja klar. Wie die Schritte von diesen 9,5 Millionen und dass man dann hätte müssen die Schutzklausel anrufen, wo man jetzt auch am Verhandeln ist, wo man auch die inländische Umsetzung anschaut. Und was mich eben bei der Schutzklausel, bei der inländischen Umsetzung gestört ist, dort hat Stand aktuell ist dort immer noch sehr ein schwammiger Begriff drin. Oder bei, jetzt weiß ich nicht genau, wie es formuliert ist, aber so bei maßgeblichen Schwierigkeiten.
Schwerwiegenden ökonomischen und sozialen Problemen.
Genau, also, so steht es drin.
Genau.
Viel zu schwammig, oder? Das wird man...
Ja, vor allem, wenn wir die haben, dann kommt eh niemand mehr. Also,
genau, also, das kommt dann noch dazu. Also ist, dann wird, weil die Zuwanderung ist Arbeitsmarkttrieb, oder? Genau. Man braucht eine Anstellung. Wenn wir diese Schwierigkeiten haben, gibt es keine Stellen mehr auf dem Markt, dann kann niemand mehr kommen. Und dass man dort dann zwingend hätte müssen, sobald man die rund 72'000 dreimal hintereinander hat überschritten, dass man die hätte müssen anrufen. Ist natürlich mit Blick auf Personenfreizügigkeit hat der Bundesrat keine Freude daran gehabt. Aber nichtsdestotrotz wäre für mich ein einfacherer Weg gewesen wie die Initiative, weil ich finde tatsächlich, die Initianten haben einen wichtigen Punkt. Mhm. Und mir wäre es einfach lieber, dass man dann nicht gerade alles künden muss, sondern dass man dann einen Weg geht, der natürlich auch kratzt, der Diskussionen auslöst, aber meines Erachtens der zielführendere Weg wäre gewesen.
Das Argument ist natürlich, man könnte die Personenfreizügigkeit künden und ja trotzdem noch Leute reinlassen. Also die Wirtschaft kommt immer noch eben im Rahmen von diesen, die auswandern, kommen sie immer noch zu ihren Leuten. Oder?
Ja, genau. Aber der fährt es dann nachher an. Man ist einerseits gegen Zuwanderung, andererseits tut man zugestehen, dass die Wirtschaft die Arbeitskräfte braucht. Das heisst, ja, man kann das Regime wechseln, es wird teuer werden, es wird aufwendiger werden. Wobei, ich finde, über das kann man sogar noch diskutieren. Oder ist es jetzt zu einfach, um an die Arbeitskräfte zu kommen? Wobei ich natürlich sehe, dass die Wirtschaft das braucht. Aber gleichzeitig wird das nachher eben auch zu einer Verschiebung kommen, was für Arbeitskräfte haben wir denn? Oder jetzt haben wir vor allem auch, man kommt relativ einfach an sehr hochdotierte Arbeitskräfte aus einem ähnlichen kulturellen Kreis her. Aber gerade wenn man den Gastrobereich anschaut, wenn man die Landwirtschaft anschaut, die werden auch in Zukunft, auch der Pflegebereich, der Gesundheitsbereich, weil das, die werden auch in Zukunft sehr grosse Zuwanderung brauchen aus dem Ausland, weil die Schweizerinnen und Schweizer übernehmen typischerweise kaum solche Arbeiten. Und das heisst, man hat die Zuwanderung genau gleich. Es gibt aber eine Verschiebung auch in andere Arbeitsmärkte hinein. Gleichzeitig stellt sich, aber das sind die Folgefragen, oder? Wie finanzieren wir denn genau die AHV? Mhm. Weil die AHV wird maßgeblich von High Potentials finanziert, also von solchen, die sehr hohe Löhne haben. Die sind heute nicht einfach nur mit Schweizer besetzt. Und es wird noch etwas anderes, man muss sich überlegen, ob dann noch etwas anderes passiert, oder? Es wird dann so geben, aus den städtischen, also in die städtischen Bereiche hinein, weil dort die Arbeitsplätze werden vorerst mal in den städtischen Gebieten bleiben. Dort sind grosse Unternehmungen, dort sind schwergewichtige Wirtschaftsplayer. Das heisst, es geht dann so aus dem ländlichen Bereich in die städtischen Bereiche hinein. Und gleichzeitig werden die ländlichen Bereiche nachher die freien Arbeitsstellen nicht können besetzen. Und da sind wir wieder bei den Restaurationsbetrieben, wir sind wieder im Gesundheitswesen, wir sind wieder in all diesen Bereichen.
Im Handwerk oder so.
Genau, im Handwerk auch, wo man dann weniger verdienen kann, weil selbst dort sind die Löhne im städtischen Bereich grösser.
Ist nicht, mir scheint, dass die Freizügigkeitsgeschichte ein typischer Fall, weißt du, der Nutzen von der Freizügigkeit fällt vor allem eben bei diesen Firmen an, die einfach zu Leuten kommen. Und natürlich beim Zuwanderer selber. Und die Kosten du hast es angetönt, von der Infrastruktur oder so, die fallen mehr bei der Allgemeinheit an und bei denen, die schon da sind. Oder? Und das ist doch das Spannungsfeld, das aufgeht bei dieser Frage. Und das führt dazu, dass eben so auch alle 10 Jahre möglicherweise so eine Initiative halt durchkommt.
Ja, ich glaube, es ist tatsächlich das Spannungsfeld, das von der Bevölkerung so wahrgenommen wird. Mhm. Ich finde es ein bisschen zu kurz gedacht. Mhm. Das nützt aber nichts, weil, oder gerade eben, ich habe es vorher gesagt, ein Punkt ist zum Beispiel, ist die AHV, ist das Wachstum von der Wirtschaft, wo wir natürlich wieder alle davon profitieren, ist auch die tiefen Steuern, die wir in vielen Kantonen haben können, es ziehen nicht gerade alle gleich mit, aber die wir in vielen Kantonen haben können, die natürlich dank dem ist, dass wir viele starke Wirtschaftsunternehmungen haben, viele auch vermögende Personen, mhm. die in der Schweiz sind, wenn die jetzt einfach wieder würden gehen, sieht die Steuerbelastung für Einzelne ganz anders aus. Also, es gibt natürlich schon auch einen Nutzen, der einfach nicht per se auf der Hand liegt. Aber das, was in der Bevölkerung spielt, mhm. und so nehme ich es wirklich auch mhm. wahr, ist halt ein Spannungsverhältnis, dass man das Gefühl hat, die den grossen Zapfen absahnen, sind eben alle die, die sind zugewandert. Und ich kann vor allem arbeiten, habe Krankenkosten, die immer mhm. teurer werden.
Wohnungskosten und so weiter.
Wohnungskosten, oder? Die steigen.
Und seine Pro-Kopf-Löhne gehen nicht unbedingt gleich stark auf, oder?
Ja, das ist, ich finde, die Diskussion wird ein bisschen falsch geführt. Das habe ich vorher mhm. schon mal ein bisschen aufgezeigt. Oder? Aber das ist natürlich das, wo die Politik bis jetzt noch den Hebel nicht hat gefunden hat. Wo kann man tatsächlich ansetzen? Der Bundesrat hat ja auch im letzten November 2025 Februar 2025, letztes Jahr, Massnahmen bekannt gegeben, wie er eben will, können die Zuwanderung ein bisschen dämmen. Also sei das, dass man tut, in Fonds für genossenschaftliche Wohnungsbau einzahlen, sei das, dass man will, die Aufenthaltsbewilligung ein bisschen restriktiver vergeben. Aber das sind natürlich nicht die Mittel, ja. Nützen nicht.
Oder solange du eine Freizügigkeit hast und eigentlich jeder mit einem Arbeitsvertrag, auch mit einem kleinen Teilzeitvertrag kann kommen. Oder ich meine, ein Beispiel, du hast die Gastronomie angesprochen, wir haben 11'000 Leute, die arbeitslos sind in der Gastronomie und gleichzeitig ist die Gastronomie einer der grössten Bereiche von Leuten, die kommen. Oder? Und das führt doch dazu, dass halt viele, ja eigentlich müssen wir es halt eben steuern. Aber wir steuern es nicht heute, oder?
Ja, aber das ist wahrscheinlich mehr ein strukturelles Problem. Oder? Man hat entweder die falsche Profil, weil vielleicht der Gastgeber einen Koch sucht, aber oder, findet dann zwar keinen Koch oder ist in einem spezifischen Bereich tätig, weil er vor allem Kunden hat aus dem, ich sage jetzt irgendetwas, oder aus dem indischen.
Es passt einfach nicht, meinst du? Ja.
Genau, oder, okay. Oder dann ist vielleicht der Arbeitsweg zu weit. Mhm. Dort bin ich der Auffassung, müssen wir zuerst mal schauen, bilden wir die richtigen Leute aus, haben wir die richtigen Strukturen oder müssen wir dort nicht auch so ein Fitnessprogramm schauen, auch bei den Ausbildungen, mhm. bei den strukturellen Voraussetzungen, mhm. sind wir dort tatsächlich noch richtig aufgestellt. Mhm. Aber es ist natürlich der Eindruck, der dann entsteht, wenn man es anders steuern würde, es anders funktionieren. Mhm. Ich bin einfach nicht ganz sicher, ob die Rechnung aufgeht.
Das ist nie sicher, genau. Gehen wir noch zum letzten Zuwanderungsthema, nämlich zu Asyl. Und zwar auch weil du mehrere Vorstösse dort platziert hast. Aber die Asylzahlen sind eigentlich rückläufig. Also, sie sind immer noch auf höherem Niveau, aber so rein, wir Journalisten kommen immer wieder tolle Meldungen über, wieder so und so viel Prozent weniger. Letztes Jahr waren es gerade 25'000, wo neue Asylgesuche und so. Und trotzdem hast du das Gefühl, das Problem sei immer noch gross. Warum?
Ja, weil weniger Asylgesuche kommen, heisst das nicht, dass... Es kommen einfach immer mehr obendrauf. Also, weil die unten bleiben, die paar, die man dann wieder ausschaffen kann, weil sie kein Anrecht haben auf Asyl in der Schweiz, das hebt sich natürlich nie die Waage. Und gleichzeitig sind Gemeinden, also der Bund hat eine gewisse Zeitdauer, wo er die Leute in seinen Bundesasylzentren behaltet und nachher geht es weiter in Kantone und Gemeinden rein. Dort bleiben sie dann, das heisst, der Druck dort wird immer grösser und darum ist der Druck ist natürlich immens. Und ich komme aus einem Kanton, wo ich das monatlich, also immer gehören von der Gemeinde. Oder? Und sie sagen auch, der Bund hilft uns nicht, unterstützt uns nicht. Und das probieren wir schon auch in den Kommissionssitzungen, auch im zuständigen Bundesamt, also das ist Staatssekretariat für Migration, oder? Dass man das wirklich aufzeigt, wie das in der Bevölkerung spielt, dass man das im zuständigen Bundesrat aufzeigt. Der Druck ist immens. Und nur weil Asylgesuche in einem Jahr ein bisschen runtergehen, heisst das noch lange nicht, dass es irgendeine Entspannung auf irgendeiner Front gibt. Gleichzeitig übrigens auch das, oder? Man ist jetzt natürlich konfrontiert mit Zahlen vom Schutzstatus S wegen der Ukraine, wo
eigentlich noch dazu kommen.
Die kommen oben drauf, oder? Mhm. Und darum ist es natürlich, es ist nicht eine Entlastung.
Es sind nochmal etwa 10.000, 11.000, 12.000, wenn ich es richtig im Kopf habe. Oder? Also wir sind dann bei fast 40.000. Oder? Ja, du hast eine Taskforce gefordert, für das Ausschaffungsproblem anzugehen, weil es gibt Kantone, die da gut sind, andere, die ganz schlecht sind. Und es gibt auch Länder, wo das einfacher ist und wo das weniger einfach ist. Was willst du damit bewirken? Oder klar, mehr Ausschaffung, aber wie soll das gehen?
Ja, man muss meines Erachtens, ist meine Überzeugung, den Druck auf allen Fronten erhöhen. Das heisst, es gibt ja Kantone, die sehr gut ausschaffen können. Dann gibt es andere Kantone, die eine miserable Ausschaffungsquote haben.
Wie der Romodie.
Ja, und das geht, oder das heisst, man kann offensichtlich ausschaffen. Natürlich gibt es immer Einzelfälle, wo
ja, ja, klar, aber die Unterschiede in der Quote, das kann nicht
das sein. Das geht nicht, oder? Ja. Das heisst, dort muss man wirklich schauen, dass alle Kantone anfangen, aus meiner Sicht natürlich, dort Schrauben anziehen, dass man mehr ausschaffen. Gleichzeitig, wenn es Länder gibt, wo man nicht einfach so ausschaffen kann, müsste man sich halt auch überlegen, ob man mit anderen Ländern zusammen nach Lösungen suchen kann.
Drittstaat, also das Abkommen mit einem Drittstaat hast du auch gefordert, oder? Wo man dann die Leute in Drittstaat statt ihr Heimatland tun, weil der Drittstaat sie nimmt.
Genau. Ja. Und das ist natürlich auch schwierig, das ist mir schon klar, das sind alles keine einfache Lösungen. Aber wenn das, die Umsetzung, die harzt, ja, oder? Dann muss man als eine Möglichkeit wäre, dass man mit anderen Staaten gemeinsam schaut, dass man Lösungen findet. Also Italien hat mal etwas probiert, ist zwar vom Gericht zurückgepfiffen worden, genau. Ich glaube mit Albanien ist ja. Das gewesen. Aber da muss man einfach nach Lösungen suchen.
Dritte mit Ruanda, Dänemark wollte jetzt auch so etwas machen. Es gibt ja so eine Tendenz, genau. Weil sind ja die meisten Länder mit dem gleichen Problem konfrontiert, oder?
Genau.
Ja.
Und oder, es gibt noch einen weiteren wichtigen Aspekt. Wir haben zum Beispiel auch noch keine Lösung mit den illegalen Asylsuchenden. Also solche, die sind straffällig geworden. Mhm. Oder? Die bleiben dann auch zu lange da, bis man den Datenentscheid hat. Das ist alles,
dort muss man schneller
agieren. Genau. Und das geht natürlich nicht, weil dann landet es nachher wieder in der Gemeinde, sind entweder in der Nothilfe oder irgendwann schützt vielleicht sogar eine vorläufige Aufnahme. Und das heisst, sie am Schluss bleiben sie da, wird vielleicht ein Härtefall. Und das führt zu Reibereien. Mhm. Und dort wäre es mir wichtig, dass wir als Schweiz entsprechend auch eine härtere Gangart an den Tag legt. Weil die Zeichen, die ein Staat aussendet, das weiss man, das wird vor allem von denen, die illegal Asyl suchen, wo man weiss, die haben keine Schutzquote. Die Zeichen werden sehr schnell erkannt. Mhm. Und dann gibt es sofort eine Umlenkung der Migrationsströme. Mhm. Weil die sind auch informiert. Da muss man sich ja überhaupt keine Illusion hergeben. Und dann ist aber natürlich wichtig, es geht nicht nur darum, das Zeichen zu setzen, sondern es geht auch darum, das umzusetzen. Mhm. Aber das wird dann sehr schnell wahrgenommen und das wird sofort zu einer Senkung auch von gewissen Bewegungen führen.
Jetzt der Beat Jans sagt immer, lasst mich zuerst die Asylstrategie 27 machen. Also er will mit Kantonen und Gemeinden und so weiter jetzt eine Strategie ausarbeiten, dann im 27 kommen, möglicherweise dann Massnahmen in eine Vernehmlassung schicken, dann würde irgendwie das Parlament im 28, 29 darüber reden, es gibt vielleicht ein Referendum, dann sind wir 30, 31. Also mein und natürlich ein völlig unberechtigter, furchtbarer Vorwurf an ihn ist, er spielt auf Zeit, er will gar nichts. Und wir haben ja im Ständerat und im Nationalrat x Vorstöße, auch von dir, sind durchgekommen, oder? Also er spielt auf Zeit, ihr wollt eigentlich, dass er handelt.
Ja, oder die Asylstrategie, dort ist ja der Inhalt auch schon bekannt. Und das ist, die Massnahmen gehen meines Erachtens zu wenig weit. Also das ist überall Verbesserung. Das ist, natürlich ist das begrüßenswert, das braucht auch Kantone, die dort mitziehen, aber mir geht das zu wenig weit, das wird auch nicht zu dem, also ich weiß nicht, was man sich da für einen Erfolg denn konkret verspricht. Ich glaube nicht, dass der dabei wird rausschauen. Und das ist mal das eine. Und der andere Punkt ist völlig klar, die Vorstöße sind vom Parlament überwiesen worden und ein überwiesener Vorstoß muss vom Bundesrat umgesetzt werden. Punkt. Also das heisst,
er hat einfach keine Frist, oder? Also, ja, ja. Aber ihr müsst vielleicht, halt ein bisschen dran nehmen.
Ja, wobei das wird auch gemacht. Oder? Es gibt ja sogar auch Bestrebungen, dass man sagt, dass mit Beschleunigung, dass das jetzt umgesetzt wird, dass man schon andere Geschäfte zurückstellen, bis das alles umgesetzt ist. Das das wissen wir noch nicht, ob das eine Mehrheit findet, aber die Diskussionen laufen meines Erachtens in die Richtung, dass das eine Mehrheit wird finden. Und da ist einfach, ich meine, wirklich nicht das ganze Parlament, das stimmt natürlich nie, oder man kann auch nie verallgemeinern, aber ich staune einfach, wie weit in die Mitte, also ganz bürgerliche Block, wie weit in die Mitte rein wirklich auch schon solche Worte gebracht hat. Mhm. Und mehr Zeichen aus dem Parlament oder mit Vorstössen, die überwiesen werden.
Mehr als je, wirklich, in den letzten 20 Jahren. Und man wird dann, die Medien werden dann euch vorwerfen, ihr seid nur der, irgendwie das Anhängsel von der SVP, das hast du sicher auch schon gehört, oder? Aber ja.
Ja, aber gut, ich meine, die Medien werfen immer, was noch gerade passt oder gerade nicht passt, werfen es vor, oder? Genau, das gehört mit dazu. Wir haben auch verschiedene Medien, die einen schreiben es dann so, die anderen schreiben es dann so. Und da ist, ich bin jetzt Anhängsel von SVP, ich sehe eine Problemstellung, die wir haben, und ich suche dort nach Lösungen. Und ich probiere es vor allem auch im Bundesrat klar zu machen, wie das in diesem Bereich in der Bevölkerung und wo ich mich bewege und in meinem Kanton spielt. Mhm. Und dort ist eine grosse Problemstellung. Und diese Problemstellung, die muss man ernst nehmen, die muss man wahrnehmen. Und dann, wir sind da, zum Lösungen finden. Mhm. Und das muss man einfach auch immer wieder in Erinnerung rufen. Mhm. Und die Lösungen auch probieren einzufordern. Mhm.
Dann hoffen wir, dass der Beat Jans auf dich hört. ja, man weiss nie. Petra Gössi, danke vielmals für das Gespräch. Danke für den Besuch. Danke euch fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Dann den Daumen nach oben machen, einen Kommentar da lassen. Schreibt an mich an dominik.feusi@nebelspalter.ch. Danke vielmals und sind schon bald wieder dabei. Bald haben wir wieder mal einen Bundesrat da. Könnt gespannt sein, wer. Auf Wiedersehen. Danke vielmals.